Freitag, 6. März, die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom.
Bedingungslose Kapitulation muss nicht bedeuten, dass es einen Regimesturz gibt. Es kann auch bedeuten, es gibt eine Person im Regime.
Paul, eine Woche Krieg im Nahen Osten, deine Analyse.
Es ist ein Krieg, der jeden Tag brutal geführt wird. Wir sehen, dass die USA und Israel Erfolge haben. Wir hören das auch von Kontakten im Iran, dass es gerade heute wieder extreme Angriffe gegeben hat. Das Regime wankt, aber fällt bislang nicht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und es weiß niemand, wie destabilisiert dieses Regime mittlerweile ist. Klar ist, es wird nicht komplett fallen, solange es keinen Aufstand auch im Iran selbst gibt. Und wir hören aus den USA und aus Israel, dass sie Stand jetzt keine Verhandlungen wollen. Trump fordert die bedingungslose Kapitulation und sagt dann, er will einen mitwählen, der danach den Iran führt und den Iran dann wieder aufbauen. Das kann zwei Dinge bedeuten. Einerseits kann es bedeuten, dass man tatsächlich auf diesen Regimesturz hinarbeitet. Da ist aber vollkommen klar, dass es dann einen Aufstand von innen bräuchte, über den wir schon länger sprechen. Der ist bislang nicht zu erkennen, einfach auch, weil das Regime so viele Waffen hat. Oder aber Donald Trump macht so viel Druck mit den Angriffen, dass es am Ende doch einen Kandidaten innerhalb des Regimes geben könnte. Also das halte ich weiterhin nicht für ausgeschlossen, dass Trump dann sich dort wie in Venezuela eine Lösung überlegt.
Ja, also Trump, bedingungslose Kapitulation, keine Deals. Die Bundesregierung bekräftigt nochmal die Unterstützung, aber dann in einem Statement, ich zitiere mal, eine dauerhafte Fortführung dieses Krieges wäre nicht in unserem Interesse. Deshalb arbeitet Deutschland mit seinen Partnern in Europa und dem Nahen Osten an einer gemeinsamen Perspektive zur Beendigung der Kampfhandlungen. Das klingt dann fast schon putzig im Vergleich zu der Aussage von Donald Trump, bedingungslose Kapitulation.
Ja, wobei eben bedingungslose Kapitulation auch das bedeuten kann, was Friedrich Merz jetzt anspricht. Also auch das ist möglich, dass am Ende Katar und andere und auch europäische Verbündete versuchen, einen Weg zu finden und dann einen Kandidaten, der möglicherweise Donald Trump gefällt. Nochmal, bedingungslose Kapitulation muss nicht bedeuten, dass es einen Regimesturz gibt. Es kann auch bedeuten, es gibt eine Person im Regime. Also Trump hat die Möglichkeit, durch seine Art der Kommunikation alles am Ende zu erklären, mit seiner eigenen Art. Insofern muss sich das jetzt nicht widerstreben. Ich denke, es spiegelt sich wieder, dass es eine große Sorge in Deutschland, und das höre ich auch aus der Bundesregierung, gibt, dass es wirtschaftlich massive Konsequenzen hat für uns, für Europa, für Deutschland, nicht nur was die Benzinpreise angeht, sondern auch weitere Produkte. Und das, höre ich aus der Regierung, könnte sich eben in den nächsten Wochen noch massiv weiterentwickeln. Und das ist momentan die größte Sorge, die ich auch von Mitgliedern der Bundesregierung höre, die sagen, wir brauchen einen Horizont. Wir können diesen Krieg nicht ewig führen. Das ist das, was aus Deutschland noch nicht öffentlich so gesagt wird, aber hinter verschlossener Tür.
Könnte auch die Stimmung kippen natürlich, auch in der Bevölkerung, in der deutschen Bevölkerung. Auch die Golfstaaten haben sich kritisch geäußert, anonym. Es gibt keine offiziellen Statements, aber auch, dass man nicht richtig vorgewarnt gewesen sei und jetzt mittendrin ist im Schlamassel.
Absolut. Wir hören zum Beispiel aus Katar, dass es dort Warnungen gibt, genau in diese Richtung. Ähnlich eigentlich wie aus der Bundesregierung, was die Straße von Hormuz angeht, was weitere Konsequenzen angeht.
Und das ist auch genau das Ziel des Iran,
absolut,
diese Stimmung zu erzeugen.
Genau, das ist das Ziel des Iran, das auszulösen. Und ich denke, bislang können wir erkennen, dass Donald Trump sich davon nicht beeindrucken lässt. Anders als Benjamin Netanyahu, der in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar sehr viel mehr zu Trump durchgedrungen ist, als zum Beispiel in Katar, was man ihm ja immer vorgeworfen hat, dass er da möglicherweise sehr in Richtung Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Katar schaut. Aber momentan, das sehen wir ganz klar, Benjamin Netanyahu und Donald Trump fest vereint und auch in dem Ziel, und das wiederum kann man klar sagen, auch wenn Netanyahu es selbst nicht selbst so öffentlich sagt, sein Ziel ist Regimesturz. Und da ist vollkommen klar die Hoffnung irgendwann, dass Hunderttausende, Millionen auf die Straße gehen könnten. Aber bislang ist dort in Teheran davon nichts zu sehen.
Netanyahu, kämpft an zwei Fronten. Israel einerseits gegen den Iran, andererseits auch gegen die Angriffe, die von der Hisbollah wiedergekommen sind. Massive Angriffe der Israelis jetzt auch gegen Stellungen in Beirut. Ist das jetzt für Netanyahu, für Israel auch eine Gelegenheit, mit dieser jahrzehntelangen Bedrohung durch die Hisbollah aus dem Libanon aufzuräumen?
Das ist etwas, was er will. Die Frage wird sein, kann Israel das aushalten? Also diesen Mehrfrontenkrieg, sie werden ja auch weiterhin vom Iran angegriffen, auch wenn man sagen muss, dass die Zahl der Raketenangriffe massiv abgenommen hat. Also wir sind bei sehr viel weniger als noch vor einer Woche, als es diese Angriffe gegeben hat. Und Netanyahu wollte diesen Krieg schon 2024 weiterführen. Er ist nur auf Druck von Donald Trump am Ende in die Richtung gegangen, dass man einen Frieden gemacht hat. Und insofern ist das eine Möglichkeit für ihn. Aber auch da stellt sich die Frage, wie ist die Hisbollah dann zu besiegen? Was bedeutet ein Sieg gegen die Hisbollah? Und kann sie sich am Ende wieder aufbauen?
Danke, Paul.
Sehr gerne.
Wo es jetzt richtig schlimm ist, und da werden wir uns auch in den nächsten Tagen hinbewegen, ist im Norden. Denn dort ist die Hisbollah wieder aktiv, schickt Drohnen rüber. Dort hat man nur 10 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen.
Keine lange Vorrede, schalten wir direkt zu unserem Reporter Till Biermann nach Israel. Aber nicht nach Tel Aviv oder nach Jerusalem, sondern nach Eilat, ganz im Süden Israels, am Roten Meer, am Golf von Aqaba. Beliebter Urlaubsort unter anderem für Taucher. Till, triffst du da noch auf irgendwelche hartgesottenen Touristen?
Also Auslandstouristen gibt es hier überhaupt gar nicht. Es gibt in der Nähe vom Border Checkpoint, wo ich ja rübergekommen bin, so ein Hippie-Strand. Da waren ein paar Israelis aus dem Norden gekommen, Jüngere, die sich hier die gute Laune in der Sonne nicht nehmen lassen wollen. Aber an diesem Hauptstrand von Eilat, das können wir auch mal zeigen, wo normalerweise wirklich sich die Leute stapeln, ist so gut wie niemand. Ich habe mit einem gesprochen, der arbeitet hier im Hotel, hat gerade frei, ist einmal kurz rausgegangen. Wie man sieht, auch die Stühle stapeln sich hier. Statt Touristen stapeln sich hier nur noch die Stühle. Und der Mann vom Hotel sagte, das ist vielleicht höchstens zur Hälfte belegt. Viele wollen jetzt gerade nicht Urlaub machen. Und Eilat, so wie es jetzt ist, ist tot. Ich bin gestern über Sharm el-Sheikh eingereist, denn der Luftraum ist ja gesperrt. Also es gibt ein paar El Al-Evakuierungsflüge. Die sind für die ungefähr 100.000 Israelis, die noch im Ausland sind. Von denen mussten allerdings auch einige schon wieder in der Luft umkehren, wenn es dann Raketenalarm gab. Ich bin dann über Sharm el-Sheikh mit dem Taxi nach Taba gefahren, 2,5 Stunden circa. Da waren auch ein paar Israelis, die genau diesen Weg gemacht haben, diesen Landweg. Israelis können ja nach Ägypten einreisen, es gibt einen Friedensvertrag. Aber es waren nicht viele, also an der Grenze war es extrem leer. Und so bin ich überhaupt ins Land gekommen, über den Landweg.
Dann bist du jetzt frisch da und hast nochmal einen anderen Blick drauf. Du hast Konstantin Schreiber, unseren Reporter, abgelöst dort. Was ist dein erster frischer Eindruck?
Naja, also hier unten ist es noch relativ ruhig. Hier gibt es auch ab und zu Alarm. Die Houthis schießen ja ab und zu, die auch mit dem Iran verbündet sind. Wo es jetzt richtig schlimm ist, und da werden wir uns auch in den nächsten Tagen hinbewegen, ist im Norden. Denn dort ist die Hisbollah wieder aktiv, schickt Drohnen rüber. Dort hat man nur 10 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Ansonsten muss man sagen, dass dem Iran etwas die Luft ausgeht, offenbar. Es waren letzte Nacht nicht viele Raketen, die gekommen sind. Es gab keine Verletzten. Es gab etwas Schäden an Häusern von Raketenteilen, die heruntergekommen sind. Wo es jetzt richtig schlimm ist für die Menschen, ist tatsächlich im Libanon. Da mussten jetzt eine 500.000 Menschen ihre Häuser verlassen, denn die Hisbollah schießt halt von da und Israel antwortet und hat den Bewohnern dort gesagt, wir wollen euch nichts tun, wir wollen, dass es euch gut geht, bitte verlasst eure Häuser, wir wollen, dass ihr euch nicht, dass ihr nicht zu Schaden kommt.
Frische Eindrücke aus Israel, aus Eilat, unten im Süden des Landes von unserem Reporter Till Biermann. Danke, Till.
Gerne.
Die Bundeswehr geht davon aus, dass im Ernstfall bis zu 1.000 Soldaten pro Tag von der Ostfront nach Deutschland gebracht werden müssen. Also 1.000 verletzte Soldaten. Da sind wir in einem Monat bei 35.000 Betten, die benötigt werden für die Soldaten. Das sind enorme Mengen.
Was würde passieren, wenn die NATO in den Iran-Krieg hineingezogen würde? Die Türkei will angeblich bereits eine Rakete aus dem Iran abgefangen haben, die Richtung Türkei unterwegs gewesen sein soll. Oder was würde passieren, wenn Russland ein NATO-Staat im Baltikum überfallen würde, angreifen würde? Dann würde der sogenannte NATO-Bündnisfall ausgelöst. Und dazu fand in Berlin, beziehungsweise findet in diesen Tagen in Berlin, eine der größten Übungen seit Beginn des Ukraine-Krieges statt. Und unser Reporter Moritz Müller ist dabei. Moritz, schilder uns, was da passiert.
Und Thomas, und zwar genau, die Bundeswehr probt den Ernstfall, und zwar in der die soldatenfreundliche Lösung für den Ernstfall, nämlich die konkrete Frage, wie kriegen wir unsere verwundeten deutschen Soldaten von der Ostfront, wenn Russland angreifen sollte, zurück nach Deutschland? Wie können wir sie verborgen? Dafür hat die Bundeswehr in den letzten Tagen ziemlich viel aufgefahren. Also ist eine große Wagenkolonne von Deutschland über die Ostsee nach Litauen gebracht worden und haben die vor Ort an der fiktiven Front vor Ort OP-Maßnahmen durchgeführt bzw. simuliert. Jetzt hier in Berlin geht es darum, wie würden die Soldaten, die von Litauen dann nach Deutschland geflogen werden, hier versorgt werden. Dazu hat man hier einen riesigen Messehallen am Berliner Flughafen BER, quasi ein Lazarett, aufgebaut. Also das ist nicht nur so ein bisschen PR, sondern man übt tatsächlich zusammen mit dem Deutschen Roten Kreis, den Maltesern und den Johannitern zusammen, wie man die Soldaten dann im besten Fall verteilen könnte. Wie schafft man das überhaupt, mit großen Mengen von Soldaten bestmöglich zu versorgen und am Ende auch im Leben zu erhalten.
Es sind ja, wenn ich es richtig gehört habe, 1000 Soldaten beteiligt und 200 von ihnen spiegeln sozusagen die Verwundeten.
Genau. Also man sieht ja viele, viele Soldaten, die auf Tragen durch die Gegend geschoben werden, sind natürlich nicht wirklich verletzt, aber haben dann Verbände rum und sind so fake intubiert. Also man nimmt das schon ziemlich, ziemlich ernst. Und man will ja auch genau rausgehen, wo liegen noch Fehler und Schwachstellen in dieser Übung. Du hast schon gesagt, 1000 Soldaten sind jetzt dabei. Um mal die Dimension klar zu machen, was das tatsächlich bedeuten würde. Also die Bundeswehr geht davon aus, dass im Ernstfall bis zu 1000 Soldaten pro Tag von der Ostfront nach Deutschland gebracht werden müssen. Also 1000 verletzte Soldaten. Da sind wir in einem Monat bei 35.000 Betten, die benötigt werden für die Soldaten. Das sind enorme Mengen und da gibt es bisher keinen Plan für. Also die NATO hatte bisher vor dem Ukraine-Krieg für diesen Bündnisfall in Deutschland für die Landesverteidigung keine Sanitäts- und Rettungskette. Das wird jetzt gerade erst alles aufgebaut. Übrigens auch mit Hilfe von den Ukrainern, die ja dann nun sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Leider.
Ja, du hast von der Suche nach Fehlern in dieser Kette gesprochen. Gibt es schon erste Erkenntnisse?
Die Bundeswehr gibt sich da ja immer sehr schweigsam. Natürlich, man muss das jetzt erstmal prüfen. Aber man hört hier schon raus, das wird in auch Gesprächen klar, wo es eigentlich überall in Deutschland mangelt, Bürokratie und der Föderalismus. Also jeder, der sich ein bisschen mit föderalen Prozessen zwischen Bundesländern auskennt, der kann sich vielleicht vorstellen, wie schwierig das ist, ein System zu finden, wo Soldaten, wie werden die gemeldet, wer holt die ab, wo werden die hingebracht, in welches Krankenhaus kommen die. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und dann auch die Zusammenarbeit eben mit Maltesern, mit den zivilen Gesellschaften und der Bundeswehr, das gab es die letzten Jahre nicht, das wird jetzt erst aufgebaut. Da hakelt es schon sehr. In Berlin zum Beispiel wurde jetzt extra das Krankenhausprogramm, die Krankenhaussoftware, die für die Verteilung organisiert von Patienten, umprogrammiert, dass man überhaupt als Beispiel mal 200 Soldaten gleichzeitig einliefern kann. Das wäre bisher überhaupt nicht möglich gewesen in den internen Prozessen von Krankenhäusern, dass da so viele Soldaten ankommen. Und noch ein Punkt, weil du hast ja in deiner Einleitung auch vom Iran gesprochen. Eigentlich war auch geplant, dass die Soldaten tatsächlich die verwundeten Darsteller aus Litauen hier nach Berlin geflogen werden sollten, mit einer A330 der Bundeswehr. Das klappt nicht, weil das Flugzeug wird für den Iran bereitbehalten. Also die Bundeswehr sagt, wir wollen uns für alle Fälle bereithalten beim aktuellen Konflikt, deswegen die jetzt nicht von Litauen nach Berlin fliegen konnten.
Der Verteidigungsminister Boris Pistorius war auch da. Was hat er gesagt?
Ach, also er hat sich vor allem hier ein bisschen angeguckt, hat ein bisschen Hände geschüttelt und hat natürlich betont, wie wichtig das alles ist, dass es geübt wird. Er sagt, es ist eine Übung, es können Fehler gemacht werden, man soll nicht gleich schreiben, die Bundeswehr kriegt nichts auf die Kette, weil es ist eben dazu da, dass man es im Ernstfall auf die Kette kriegt. Insgesamt war aber nur sehr, sehr kurz da, weil er gleich zu einem Folgetermin musste, hat er gesagt, er musste mit einem Verteidigungsministerkollegen vom Golf telefonieren. Deswegen musste er schnell weiter, was, glaube ich, auch ja die verrückte Lage gerade zeigt.
Moritz Müller von der Großübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr für den Ernstfall. Danke, Moritz.
Gerne.
Am Sonntag starten wir ins Superwahljahr mit 5 Landtagswahlen in Deutschland. Los geht's in Baden-Württemberg, Jan, und es wird super spannend werden. So viel können wir sagen. Letzte Umfrage, Forschungsgruppe Wahlen vor der Wahl, 28-28. Grüne und CDU, rasante Aufholjagd von Cem Özdemir.
Absolut, und ich habe die Zahlen einmal mitgebracht, wenn man sie so ein bisschen sehen kann. Kleiner Ausdruck, wir sind im Oktober, wie man hier sieht. Und da lag die CDU bei 31% und die Grünen 14 Punkte dahinter, nämlich nur bei 17. So, und dann gab es die rasante Aufholjagd, muss man sagen, mittlerweile 28-28. Also in der Tat, Özdemir hat aufgeholt, hat natürlich auch einen wirklich harten Wahlkampf geführt. Nicht nur was die Argumente angeht, sondern auch die Grünen insgesamt ein bisschen in Verruf in der Union. Man hat Rede von einer Schmutzkampagne, ja, die Grünen gefahren haben unter der Gürtellinie. Ganz genau, auch heute nochmal mit einem, ja, da gibt es vieles, aber heute auch nochmal hat die Grüne Jugend nochmal eine große Aktion gestartet, Telefonaktion, man soll rumtelefonieren, sagen, warum Manuel Hage ein schlechter Ministerpräsident wäre, und hat da dieses Thema auch noch mal auf dem Schirm. Na klar, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass einfach die Union, Manuel Hage, die CDU insgesamt auch keine gute Performance abgeliefert hat über die letzten Wochen. Wir denken auch daran, dass es viel Kritik gab an der Bundes-CDU, der sogenannte Maulkorb-Erlass von Friedrich Merz, der gesagt hat, jetzt reden wir über gar keine brisanten Themen mehr bis zur Wahl. Alles nicht so richtig gut für eine Partei, die das Land ja reformieren will.
Natürlich, aber auch im Personenwahlkampf muss man sagen, Cem Özdemir, natürlich ein bekannter Politiker als Bundesminister, vorher Landwirtschaftsminister. Und wenn direkt gewählt werden könnte, würde er 47% bekommen, Manuel Hage 24%. Also es liegt schon auch an der Person, denke ich.
Es liegt an der Person natürlich. Cem Özdemir hat einen ganz klaren Popularitäts- und Bekanntheitsvorteil. Das ist richtig. Und er ist 60 Jahre alt. Und jetzt immer die Frage: In einer Krise, ist es eigentlich gut, jemanden zu haben, der neu ist? 37 ist Manuel Hage. Das kann gut sein, weil der einfach neue Ideen reinbringt. Aber die Deutschen neigen auch dazu, in Krisenzeiten eher auf Bewährtes, Verlässliches zu setzen, auf jemanden, der Erfahrung mitbringt. Ob und wie viel, das wird man dann sehen. Aber Özdemir hat natürlich politische Erfahrung. Er war Bundesminister, er hat auch die Grüne Partei mal geführt. Und er hat im Wahlkampf Folgendes gemacht. Er hat sich von den Grünen auf Bundesebene total abgesetzt. Auf seinen Wahlplakaten kam das Wort die Grünen gar nicht drin vor. Es war eine reine Özdemir-Show. Und er hat gesagt, Berlin, ihr könnt mich mal so ungefähr...
Stattdessen hat er sich Boris Palmer geholt, den Oberbürgermeister von Tübingen, der mal ausgetreten ist aus den Grünen, weil sie sich überworfen hatten.
Ganz klar. Und er hat es versucht, mit einem Merkel-Wahlkampf zu machen. Er hat ja auch Merkels legendären Spruch, Sie kennen mich, etwas abgewandelt. Also ganz klar zielt Özdemir auf ein liberal-konservatives Milieu. Und man muss sagen, mit Blick auf die letzten Umfragen, das ist ihm eigentlich bisher ganz gut gelungen.
Stichwort hat sich von den Grünen distanziert. Heute hatten wir bei Bild, oder gestern war es bei Bild groß, Habeck ist zurück im Wahlkampf. Und als ich dann las, dachte ich natürlich, Baden-Württemberg, nein. Kommunalwahlen Bayern und dann noch ein bisschen Rheinland-Pfalz. Auch da muss Özdemir ihm wahrscheinlich gesagt haben, du kannst überall hingehen, aber bitte komm nicht zu mir.
Ganz genau. Wie gesagt, Özdemir ist in Baden-Württemberg sowas wie eine One-Man-Show. Er tritt in die Fußstapfen oder will in die Fußstapfen treten von Winfried Kretschmann, der ja ein sehr liberaler, fast schon konservativer Grüner gewesen ist und 15 Jahre in Baden-Württemberg regiert hat. Genau das will Özdemir auch. Und er hat sich als sehr wirtschaftsnah und pragmatisch gegeben. Ganz anders als die Grünen beispielsweise hier in Berlin oder auch in vielen anderen Bundesländern. Und Manuel Hagel als CDU-Kandidat, dem fehlte ein bisschen die Durchschlagkraft. Das hat man in den letzten Wochen auch gemerkt. So richtig brisante Themen, die er die ganze Zeit spielen konnte, die gab es eigentlich nicht. Und dann kommt hinzu, Özdemir ist natürlich PR-Profi. Nicht zu vergessen, die Hochzeit vor wenigen Wochen mitten im Wahlkampf, das sind natürlich so Dinge, die bringen einem nochmal Publicity, ohne dass man groß dafür etwas tun muss, und hinterlassen bei vielen Wählern natürlich einen eher positiven Eindruck.
Apropos Wähler, viele Jungwähler sind dabei, über 600.000, die zum ersten Mal wählen. Und davon wiederum sind 180.000 unter 18-Jährige. Man darf ab 16 schon wählen. Das könnte auch noch mal für die Grünen ein Vorteil sein.
Das könnte ein Vorteil sein, das ist ganz richtig. Wenn man auf die Buchmacher schaut, aber beispielsweise nach England, da kann man ja quasi über alles wetten, dann ist der Sieger relativ klar, dann heißt der Sieger Manuel Hagel. Und wenn man unserer letzten INSA-Umfrage auch Glauben schenken kann, da wurde auch nochmal abgefragt, wer glauben Sie denn wird am ehesten die Wahl gewinnen, dann ist das auch Manuel Hagel. 44% der Befragten haben gesagt, sie glauben, dass die CDU gewinnt. Das heißt, es wird ein echt spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aktuell würde ich sagen, hat die CDU aber leicht die Nase noch vorn.
So, jetzt könnte man sagen, wenn ich nicht in Baden-Württemberg wohne, das kann mir ja ganz egal sein. Allerdings muss man darauf hinweisen, Baden-Württemberg ist wirklich der Exportmotor Deutschlands. Die meisten Exporte gehen aus Baden-Württemberg raus, insbesondere Autos, Maschinenbau, Mittelstand. Das ist schon wichtig, was in Baden-Württemberg passiert.
Ohne Frage. Baden-Württemberg ist, kann man sagen, das Powerhouse Deutschlands. Und deswegen haben beide, sowohl Manuel Hagel als auch Cem Özdemir, einen extrem wirtschaftsfokussierten Wahlkampf gemacht. Haben sich ja beide als Männer, Kandidaten der Wirtschaft auch präsentiert. Und wenn wir nach Baden-Württemberg hören und auch immer mal wieder das Ohr sozusagen an den Werkstoren hatten von Daimler, von Porsche, von Bosch und vielen anderen Firmen, die ja da ihren Standort haben, dann war ganz klar, dass die große Sorge um die Frage, wie geht's weiter, was passiert beispielsweise mit der Autoindustrie, dann sind das natürlich alles sozusagen Probleme, die diesen Wirtschaftsstandort extrem in der Mangel haben, im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt haben. Ob am Ende entscheidend sein wird für die große Krise, die wir in Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland sehen, wer in Baden-Württemberg regiert, da habe ich so meine Zweifel. Entscheidend ist am Ende doch, was hier in Berlin stattfindet. Und da kann die Wahl natürlich auch Folgewirkungen haben.
Also, es wird super spannend werden. Wir können uns darauf freuen, jeder, der sich für Politik interessiert. Wir berichten ab 17 Uhr live am Sonntag und du bist natürlich auch dabei, Jan.
Gerne, Thomas.